Und dann habe ich gesagt, nee, das will ich nie wieder erleben, dass ich nach einem Projekt, was beendet ist, wie so eine heiße Kartoffel fallen gelassen werde und dann irgendwie ja, mich wieder von ganz unten wieder hochkämpfen muss, ne? Weil das war dann eben so ein bisschen der Fall.
Und das klingt schmerzhaft.
Das war sehr schmerzhaft, ja.
Moin, moin, Hamburg!
Herzlich willkommen zu der Hamburger Insight, dem Podcast, in dem wir Menschen treffen, die Hamburg mitgestalten, beleben und manchmal auch auf den Kopf stellen. Heute sind wir zu Gast bei einer Frau, die nicht nur ihre eigene Bühne baut, sondern gleich ein ganzes Festival. Bella Donna. Sie ist Friseurmeisterin, Sängerin, Unternehmerin, Performerin, eine der Speerspitzen der deutschsprachigen Burlesque-Szene und vor allem nicht zu bremsen. Wir treffen sie in ihrem neuen Salon Stand by Me am Hamburger Fischmarkt. Zuvor war ihr Zuhause die Hein-Heuer-Straße auf St. Pauli. Diese neue Nähe zum Wasser passt gut zu ihr. Bella ist in Bewegung, ständig. In dieser Folge spricht sie über Glamour und Existenzängste, über ihre mutige Mutter, ihr German Burlesque Festival und warum sie nie wieder wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen werden möchte. Es geht um Haltung, Energie, Selbstbestimmung und eine große Portion Liebe zum Leben. Schön, dass ihr dabei seid. Es ist 11 Uhr, Ortszeit Hamburg am Hamburger Fischmarkt in deinem doch noch recht jungen Salon hier. Und wie gesagt, wir starten mit den Blitzfragen. Fischbrötchen oder Franzbrötchen?
Franzbrötchen.
Dein größtes Vorbild?
Gwen Stefani.
Gwen Stefani, was macht für dich einen guten Tag aus, einen richtig guten Tag hier am Fischmarkt, in deinem Salon und in, irgendwie auch in deinem Leben?
Ein guter Tag für mich ist, wenn ich Erfolgserlebnisse habe, wenn alles gut läuft und ja, alle gut drauf sind, wenn einfach Liebe versprüht wird.
Was macht dir garantiert schlechte Laune?
Schlecht gelaunte Menschen.
Dein größtes Talent?
Entertain.
Deine größte Schwäche?
Ungeduld.
Was wolltest du als Kind immer werden?
Berühmt.
Was bedeutet die Farbe rosa für dich?
Liebe.
Dein erstes Tattoo?
Das war am Rücken ein Maschendrahtzaun.
Das musst du kurz noch erläutern, warum ein Maschendrahtzaun?
Ja, da sind auch Rosendorn drum und das war, glaube ich, für mich so mein Schutzschild, sagt man ja. Genau, also es war mein Schutzschild für mich, ja. Die Rosen kamen erst später dazu.
Dein Motto, being normal is boring. Wann hast du zum letzten Mal gedacht, wie gut, dass ich irgendwie nicht normal bin und warum?
Ja, das also habe ich tatsächlich schon vor ein paar Wochen nochmal gedacht, wo ich kurz daran gezweifelt habe, ob es die richtige Entscheidung war, dieses große Festival aufzuziehen. Und da habe ich gedacht, oh Gott, kann ich das noch um ein Jahr verschieben? Aber nein, es war zu spät. Und dann habe ich gesagt, oh Gott, du bist einfach nicht normal, ne? Also ja, das ist halt ein riesen Ding und ein riesen Risiko und ja, genau, da dachte ich.
Okay, und hast du hoffentlich dann auch gehört, naja, irgendwie gut, auf das Festival kommen wir noch zu sprechen. Das ist das German Burlesque Festival, das erstmals hier in Hamburg stattfinden wird im August. Da war erstmal, fände ich es ganz spannend, auf die Frau zu gucken, die das Ganze sich ausdenkt, auf Bella Donna. Man nennt dich immer Bella, aber in deinem Ausweis steht Bella Donna.
Genau.
Wie viel Kunstfigur bist du oder wie viel Bella steckt in deinem Privatleben?
Also ich würde sagen, es sind eigentlich 90%, weil es gibt den Moment, wo ich tatsächlich mit Jogginghose am Schreibtisch sitze oder vor dem Fernsehen auf dem Sofa. Das ist dann vielleicht nicht Bella oder Bella Donna. Aber ansonsten ist die immer voll allgegenwärtig. Also das ist einfach gar nicht nur so eine Kunstfigur, sondern das ist schon meine Identität, würde ich sagen, ja. Ich habe mir einfach nur einen anderen Namen gegeben als meinen bürgerlichen Namen.
Das heißt, die hat sich nicht reingeschlichen, die war eigentlich schon immer da und ja, es ist einfach gereift, wie andere Menschen auch reifen in ihrem Leben.
Ja, also ich sag mal so, meine Mutter hat mir damals einfach einen anderen Namen gegeben und ich habe mir einfach selber einen jetzt gegeben, also schon seit über 20 oder knapp 20 Jahren. Und habe halt aus Bella Donna, weil das dann doch eben für die Bühne besser ist, habe ich dann einfach Bella draus gemacht. Das ist halt einfach die Abkürzung, damit mich nicht jeder hier auch im Salon Bella Donna die ganze Zeit nennt.
Wie nennt dein Mann Björn dich?
Bella.
Und das ist wahrscheinlich auch einer der oder eine der Personen, die dich auch mit Jogginghose kennt.
Ja, auf jeden Fall.
Wer kennt dich noch so?
Meine Ma, würde ich sagen. Und vielleicht ganz enge Freunde, wenn ich mal irgendwo bin, ne? Und übernachte oder so. Aber es ist schon selten. Also ich würde jetzt nie mit einer Jogginghose draußen rumlaufen oder einkaufen gehen oder sowas.
Findest du das manchmal anstrengend?
Nee, also weil es gibt ja auch noch Jeans. Oder andere lockere Hosen. Nee, also es ist ja, das ist meine Persönlichkeit, ne? Also das ist, hat sich auch schon ein bisschen geändert von früher. Früher war ich immer top geschminkt, top die Haare gemacht, ne? Das ist jetzt alles ein bisschen, natürlich ein bisschen weniger geworden, weil ich mich einfach auch ungeschminkt mehr leiden kann. Das konnte ich halt früher zum Beispiel gar nicht so. Also da musste immer der Eyeliner, die roten Lippen, ne, so Gwen Stefani-Look. Und die Haare mussten immer astrein sitzen. Also davon bin ich ja schon ein bisschen weg. Weil, ja, muss nicht immer so perfekt sein.
Du hast das Festival angesprochen. Du bist Unternehmerin. Du hast hier deinen eigenen Friseursalon. Du bist Friseurin.
Meisterin.
Du bist eigentlich auch die Vorreiterin der deutschen Burlesque-Szene. Du hast die erste Burlesque-Band Cinderella damals gegründet. Bist also auch Künstlerin.
Weltweit die erste Burlesque-Band.
Weltweit sogar. Ja. Zu Recht hier eine kleine Anmerkung. Und bist auch noch Sängerin, hast Alben hervorgebracht. Da steckt also wirklich ganz viel Willen in dir, um so eine Bühne zu erobern. Welche dieser ganzen Professionen, und wahrscheinlich sind da noch ein paar andere, die ich jetzt weggelassen habe, welche dieser ganzen Professionen liegt dir denn am nächsten?
Also ich würde schon sagen, dass es der Bühnencharakter ist, also das Singen und Tanzen. Ne? Weil ich habe in der Kindheit schon, Leistungskunstturnen gemacht und habe für die Olympiade trainiert und da war halt jeden Tag Training. Da waren am Wochenende die Wettkämpfe, was ja heute für mich die Auftritte sind. Und also die Bühne ist schon eher, also liegt mir am nächsten als jetzt, also es ist auch Haare und Make-up, ne? Weil das bedingt sich ja alles zusammen. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich mich für die Bühne entscheiden. Also, dass ich auf der Bühne stehe, als hinter der Bühne zu arbeiten.
Was ist denn dran an dieser Bühne? Was macht dir so viel Spaß daran? Also, du bist ja auch medial sehr präsent. Du hast, glaube ich, schon auf dem roten Sofa gesessen. Du hast sogar mal neben Jan Vetter gespielt. Ich glaube, im Hafenpastor.
Nicht nur das. Also, da muss ich mal ganz kurz einfügen. Ich habe da eine kleine Gastrolle gehabt. Ja, das war das eine. Aber was ich eigentlich gemacht habe, war, ich habe die weibliche Hauptrolle damals gecastet. Weil die haben nämlich eine Burlesque-Tänzerin gesucht, also eine Schauspielerin, die Burlesque tanzt, also die das dann umsetzen kann und eine Burlesque-Tänzerin spielen kann. Und die Spielstätte war ja damals in der Prinzenbar, wo ich ja auch schon selber viel gedreht habe, mein Konzert schon hatte. Also ich habe einen sehr engen Bezug zur Prinzenbar. Und da haben die jemanden gebraucht, der sich auskennt, der die Schauspielerin casten kann. Und ich habe für jede Schauspielerin eine Choreografie erstellt. Ich habe für die Rolle der Burlesque-Tänzerin dann, die im Film die Rolle bekommen hat, mir fällt gerade der Name nicht ein, aber kommt vielleicht dann noch, aber für die habe ich Shows choreografiert und alles und mit ihr dann erarbeitet. Und die haben mich in Fragen Kostüm, Look, also ich habe da alles kreiert. Und das ist so das, was ich liebe. Ich liebe an diesem Ganzen halt diese Kreation, dass ich mir eine Musik überlegen muss oder raussuchen muss. Die muss geschnitten werden, dann muss es ein Storytelling geben, dann muss es eine Kostümierung geben, dann muss es Herren-Make-up dazu geben. Ne? Also es muss ja komplett die Show zu bauen, das dauert meistens 3 bis 6 Monate. Also das Kostüm dafür, eben das Storytelling, wenn man eins hat. Und dafür wurde ich gebucht. Also es war noch nicht mal nur die Rolle neben Jan Vetter. Das war dann so die Kirsche auf der Torte für mich damals. Aber der Rest war ja ein richtiger Job, ja.
Und du hast ja schon gesagt, das macht dir total Spaß, diese Konzeptionsarbeit. Aber am liebsten hättest du ja auf der Bühne gestanden und hättest wahrscheinlich die Hauptrolle selbst gespielt, so wie ich das jetzt.
Ich war auch im Thema. Die hatten mich, weil wir haben niemanden gefunden. Und dann meinte der Regisseur zu mir, Bella, meinst du nicht, du könntest das übernehmen? Und ich so, oh Gott, ich habe mir noch nicht mal das Drehbuch durchgelesen. Ne? Ich war ja nur da, um die Burlesque-Tänzerin zu suchen oder zu finden. Und dann haben wir auch kurz einen Dreh gemacht, also wo es mehr um Schauspielerei ging, weil Tanzen wussten die ja, ist ja kein Problem, aber du musst ja auch eine komplette Hauptrolle tragen. Und da war ich einfach auch, da kannte ich ja diesen ganzen, das ganze Drehbuch nicht, ne? Und witzigerweise kam ja dann die Schauspielerin, die dann den Job bekommen hat. Die kam dann nämlich noch ganz am Ende. Es war die letzte, die reinkam und die hat es dann gerissen, wo wir alle gesagt haben, yes. Okay, es gibt einen Burlesque-Gott.
Halleluja, es gibt eine Burlesque-Göttin.
Göttin, genau, eine Göttin.
Aber woher kommt dieser Wunsch, eben nicht nur hinter der Bühne zu stehen und dafür zu sorgen, dass es perfekt ist, sondern am liebsten auch selber die Hauptrolle spielen zu wollen? Was meinst du?
Na, der ist inkarniert. Der ist bei mir drin. Mit meiner Inkarnation war das das Ziel. Du bist hier auf dieser Welt, um zu entertainen und Magie auf diesen Planeten zu bringen. Und das ist einfach da. Also da... Das ist einfach mein Gift, was mir mitgegeben wurde vom Universum oder von wem auch immer. Das ist in meiner DNA drin. Das kriege ich da nicht raus.
Du bist aufgewachsen in Halle, beziehungsweise aufgewachsen, du bist geboren in Halle, aufgewachsen in Freiburg in Breisgau. Das klingt jetzt nicht nach The Big City und wildes Glamour-Leben. Wann kam denn dieser Glamour oder dieser Wunsch nach Glamour in dein Leben?
Also erstmal war der Wunsch, überhaupt berühmt zu werden. Also ich wollte in allem, was ich gelernt habe, ob das jetzt Fotografin war oder Friseurin, das war ja alles vorab, wollte ich immer berühmt werden. So, dann kam mit Anfang 20, wo ich nach Hamburg gezogen bin und da habe ich ja meine Friseurausbildung in der Schanze bei Kinky Kappas damals gemacht, kam direkt die Burlesque in mein Leben. Und da habe ich dann angefangen, das ist eine Tanzart, die mir gefällt. Da kann ich alles, was mich ausmacht oder was meine Skills sind, also singen, tanzen, Feuer, spucken, Luftakrobatik, alles Mögliche, Herren-Make-up, ne, Fotoshootings, dies, das, alles, was man da so braucht, konnte ich alles zusammenpacken und da wächst man dann natürlich rein und kommt dann auch mehr zum Glamour. Bei Burlesque ist nicht immer nur reines Glamour. Das muss man total wissen, da gibt es verschiedenste Arten und das ist einfach schön, dass man da sich in ganz, ganz vielen Facetten halt ausleben kann. Mittlerweile ist es natürlich auch durch Dieter von Thies sehr glamourös geworden, aber es gibt eben auch andere Burlesque-Shows. Also ist nicht immer nur Glamour.
Kannst du das nochmal ein bisschen ausführen, was Burlesque für dich und dein Leben bedeutet?
Ja, also Burlesque bedeutet für mich und mein Leben einfach, dass ich absolut Frau sein kann, meine Weiblichkeit leben kann, sehr kreativ arbeiten kann, in verschiedene Facetten und Rollen schlüpfen kann. Ja, und das ist halt, bedeutet für mich schon tatsächlich künstlerische Freiheit und ja, so ein Open-Minded-Feeling ist das halt, ne? Weil es ist ja auch sehr, man sollte sehr tolerant gegenüber jeglicher Lebensform sein, gegen jeglichem Geschlecht, Geschlechterrollen, weil man schlüpft eben in verschiedene Rollen. Es gibt ja auch mittlerweile Frauen, die machen dann, schlüpfen in eine männliche Rolle, dann gibt es Männer, die schlüpfen eben in die weibliche Rolle, wie unsere Drag Queens, ne? Dann gibt es Boylesque, Queerlesque, also es gibt mittlerweile wahnsinnig viele Facetten und das finde ich einfach total schön, dass das sich so jetzt entwickelt hat, von eben 1900 bis 2025.
Und was hat dich parallel dann auch Friseurin werden lassen? Weil das lief ja irgendwie immer mit, ne?
Ja, aber eigentlich war es mehr so ein Notnagel. Ich habe ja erst Fotografin gelernt. Und da habe ich damals eine schulische Ausbildung gemacht. Da war ich 16 bis 18. Ich war die Jüngste dort.
In Freiburg.
In Freiburg. Und direkt nach meinem Abschluss wurde diese Ausbildung, ich habe es noch sehr, sehr analog gelernt, also wirklich in der Dunkelkammer mit Entwicklungsflüssigkeit, mit Fotofilm, also Architektur, Fotografie, also alles. Wir sind da alles durchgegangen und ganz, ich sag mal so 20% der Ausbildung war digital. Mit Photoshop und anderen Programmen und das war für mich der Graus, ne? Weil ich bin halt überhaupt nicht mit dem Computer aufgewachsen. Ich habe nicht verstanden, dass man die Sachen speichern muss zum Beispiel. Und wenn wir eine Arbeit hatten, das wurde dann bewertet, habe ich vergessen zu speichern, da war das alles weg. Also ich habe mich da sehr, sehr schwer mitgetan. Das ist, verfolgt mich ja heute noch sozusagen. Also ich bin eher so ein Analog-Girl. Und ja, und damals, wo ich die Ausbildung beendet habe, war quasi... kam die Digitalität, ne? Also das war dann nichts mehr mit Hochzeitsbilder auf Film machen, sondern es wurde digital gemacht. Das war nichts für mich. Und da habe ich überlegt, okay, das kann ich nicht weitermachen, weil das da war ich zu jung für. Ich habe da kein Interesse dran gehabt. Naja, und dann habe ich 2 Jahre gekellnert in Freiburg in einer Studentenkneipe und habe erstmal überhaupt gelebt, bin auf Konzerte gefahren, habe selber Musik gemacht, habe in einer Punkrockband gesungen und habe erstmal so ein bisschen das Leben auch genossen. Und dann habe ich überlegt, ach, das kann aber auch so nicht weitergehen. Irgendwie, du willst ja was erreichen im Leben und willst ja berühmt werden. Das war ja immer so in mir drin, ne? Und dann habe ich gedacht, ach, als was wirst du als nächstes berühmt? Oder der Gedanke, ja, dann werde ich berühmte Friseurin. Aber das kam auch nur aus dem, ich habe mich halt selber gefragt, okay, du brauchst was mit den Händen. Du musst was Kreatives mit den Händen machen. Du brauchst was mit Menschen. Du brauchst etwas, wo du überall auf der Welt arbeiten kannst. Du brauchst etwas, was überall immer, egal ob Krieg ist, egal was ist, gebraucht wird. Ja, so. Dann dann muss es kreativ sein, habe ich glaube ich schon gesagt, aber auf jeden Fall kam ich dann auf Friseur. Ich sagte, ja, warum eigentlich nicht? Ich schminke mich, mache Haare, ne? Das war halt naheliegend. Und dann habe ich gesagt, gut, dann gehst du nach Hamburg. Durch meine Stiefschwester Mareike, die war damals mit Bela B. von den Ärzten zusammen. Das hat mich natürlich auch sehr beflügelt, dass ich ich wollte dann auch so berühmt werden, aber eben noch nicht mit Musik oder so, ne? Es war halt immer eher mit meinem Handwerk. Und dann habe ich bei meiner Schwester, ihrem Friseur in der Schanze, die Ausbildung angefangen. Das war auch so ein bunter Vogel und der hat keine Shishi-Friseursachen gemacht, sondern gab es nur Kreativfarbe, Kreativschnitte. Ich sage, ja, da bin ich richtig so. Und dann habe ich da angefangen und dann hatte ich direkt schon die Begegnung mit der Burlesque. Und dann habe ich gesagt, das ist es eigentlich. Also dann fing das an. Das hat sich ganz einfach und wie sagt man, jetzt fehlt mir das Wort, das hat sich halt ganz geschmeidig entwickelt sozusagen. Ne? Das war halt wie eine Fügung. Ja.
Also der Umzug nach Hamburg hat tatsächlich eine Menge in dir bewegt, ne? Muss man sagen. Nun hätte man ja auch sagen können, ich bleibe in der Schanze oder in einem anderen der vielen Friseurgeschäfte, die wir ja haben, bleibe angestellt, arbeite parallel weiter an meiner Berühmtheit als Burlesque-Künstlerin oder später als Sängerin, weil auch diesen Weg hast du ja dann begonnen. Aber du wolltest ja offensichtlich parallel auch noch selbstständig sein.
Ja, das hat sich eigentlich eher daraus kristallisiert. Ich war am Anfang angestellt, obwohl ich immer einen Job eben lernen wollte, wo man sich auch mit selbstständig machen kann. Also ob man jetzt freiberuflich auf dem Schiff arbeitet oder irgendwo anders in der Welt oder eben sich einen eigenen Laden aufbaut. Weil ich damals schon als Kind, wo ich den Song Stand By Me gehört habe von Ben E. King, ich sag, wenn ich meinen eigenen Laden habe, dann heißt er so. Egal, ob es Fotoladen, Bar, ich wollte auch schon fünfmal eine Bar aufmachen.
Ist doch schön, wenn der Name schon mal steht.
Ja,
ne?
Der Name war immer, der stand schon. Aber ich habe Businesspläne zu Hause, die habe ich auch aufgehoben, wo ich Barkonzepte habe. Ah. Also und Kaffee und Bar. Ich habe mir auch schon mal einen Laden angeguckt, wo ich hätte Friseur und Kaffee machen können. Also das war bei mir schon irgendwie immer drin. Aber nochmal zurückzukommen. Ich habe dann mit 25, also ich war festangestellt bei den klugen Mädchen, bei dem Friseursalon in der Schanze und habe nebenbei als selbstständige Burlesque-Tänzerin gearbeitet, hatte hier und da schon gute Jobs, unter anderem mit Tokyo Hotel Brüder, mit Tom und Bill Kaulitz, mit Audi A1 und da waren so einige Sachen, ne? Hier Auftritt bei der Verleihung der Goldenen Kamera war ich eine der ersten Burlesque-Tänzerinnen. Also das, ich habe lauter so eine Sachen vorzuweisen, wo man echt sagt, wow, ist ja echt cool. Ja, und dann bin ich 25 gewesen und dann kam der Plattenvertrag mit Warner Music. Und dann haben wir die weltweit erste Burlesque-Band, The Cinderellas, gegründet. Und das ging dann 2 Jahre. Und danach habe ich gesagt, ich will mir irgendwas Festes, eine Base aufbauen, wo ich selber, also eben einen Friseursalon, wo ich selber Angestellte haben kann, wo ich ein eigenes Team habe, wo ich einfach mir eine eigene finanzielle Einkommensquelle aufbaue, um halt eine Base zu haben, um von der Mainstream oder überhaupt Musikindustrie, ne, also Medienindustrie nicht so abhängig zu sein, ob ich jetzt einen Job kriege, ob ich einen Plattenvertrag kriege, ob das klappt. Das ist ja schon eine krasse Abhängigkeit, weil Warner Music hat nach 2 Jahren gesagt, ja, es war ganz nett, aber Tschüssikowski, wobei wir nicht wissen, warum. Also die Shows liefen gut und so, aber da steckt man nicht drin, sage ich jetzt mal so. Und dann habe ich gesagt, nee, das will ich nie wieder erleben, dass ich nach einem Projekt, was beendet ist, wie so eine heiße Kartoffel fallen gelassen werde und dann irgendwie mich wieder von ganz unten wieder hochkämpfen muss, ne? Weil das war dann eben so ein bisschen der Fall.
Und das klingt schmerzhaft.
Das war sehr schmerzhaft, ja. Das war schmerzhaft und das war sehr anstrengend. Also das ist jetzt mittlerweile 12, 13 Jahre her und jetzt kommt so langsam wieder der Aufwind, ne? Dass man so merkt, okay, aber ich sag mal, wenn man es das zweite Mal macht, hat man schon eine bessere Base, einen besseren Start, weil man schon weiß, wie die Sachen funktionieren, wie die Musikindustrie funktioniert. Ne? Man muss da immer so ein bisschen das mit Abstand sehen. Also das ist nie was Persönliches, sondern eher, es ist halt so die Maschinerie, so die halt Geld verdienen will und muss, damit es funktioniert. Und da ist man halt ein kleines Rädchen. Und entweder dreht man da mit oder wird dann halt wieder rausgespuckt.
Du sagtest, wenn man das zweite Mal macht, damit meinst du wahrscheinlich unter anderem dein Album, das du rausgebracht hast.
Nee, noch nicht.
Vor allen Dingen Sexual Plans, eine EP, glaube ich, gab es auf jeden Fall schon mal eine erste.
Ja.
Und dann ist es auch so, dass du dich unter anderem für den Grand Prix beworben hast, ne?
Auch schon dreimal jetzt.
Ja, ja. Mhm. Also. Du bist da nach wie vor am Ball, ne?
Ich bin da voll am Ball, ja, weil ich einfach auch, ich habe natürlich auch Beispiele, auch unser Chris von Lord of the Lost, die ja quasi Deutschland vertreten hatten vor 2 Jahren, der hat mir auch gesagt, Bella, du musst da, der hat sich da 13 Mal beworben, so ungefähr, also ob es jetzt ganz genau 13 oder 10 Mal waren, aber auch oft. Und ich sage, oh, du machst mir Mut, das ist gut. Hartnäckigkeit wird dann irgendwann doch belohnt, wenn man dann auch gut ist, ne? Und deswegen sage ich, ich gebe halt nicht auf, weil das einfach meine innere Fügung ist. Also ich habe mir schon öfter mal überlegt, weil es halt auch anstrengend ist, ne? Also wenn andere irgendwie auf der Alster rumpaddeln und einen Sekt trinken, bin ich halt am Trainieren. Und Freizeit ist halt nicht viel. Also für mich, ich habe nicht viel Freizeit, wollte ich damit sagen. Also maximal, wenn mein Mann und ich in Urlaub fahren. Aber sonst ist es einfach, ich bin super fokussiert, ich arbeite die ganze Zeit an meinen Projekten. Aber ich sehe es halt nicht als Arbeit, weil ich sehe es ja als meine Passion und als meinen Lebensauftrag.
Hast du schon mal gedacht, das eine oder andere Projekt noch mehr zu fokussieren und dafür ein anderes wegfallen zu lassen? Also zu sagen, okay, ich habe ja immer noch diese Burlesque-Geschichte, die ja auch toll ist. Die kann ich mit Musik verbinden, aber es geht im Wesentlichen eben darum. Und würde die Musikkarriere erstmal wegfallen lassen.
Ja, das ist immer, das versuchen wir gerade so ein bisschen rauszufiltern, wie kann man das machen? Also andersrum würde ich eher sagen, also was, wo mein Fokus demnächst mehr weggehen wird, ist der Salon. Also das ist eher das Ding, weil das wollte ich halt nie, ich wollte nie mein Leben lang am Kunden arbeiten, sondern ich würde gern am Unternehmen arbeiten als im. Das heißt, nach meinem Festival werde ich mich sehr darauf fokussieren, Mitarbeiter zu finden. Also ein kleiner Aufruf, wer darf ich?
Versuchen wir unser Glück.
Ja, also ich suche auf jeden Fall, ob Männlein, Weiblein oder diverse. Ich suche Mitarbeiter, gerne etwas älter, nicht ganz so jung, weil ich suche wirklich Mitarbeiter, die ein neues Zuhause suchen. Also wer sich aufgerufen fühlt, kann gerne schreiben.
Werbung Ende.
Ich versuch's. Hab's gerade kurz. Also,
aber wenn das was wird, meine Liebe, gibst du mir einen Sekt aus?
Ja, unbedingt. Champagner. Ein Sekt.
Das ist natürlich in jedem Unternehmen immer gerade ein Nadelöhr, die richtigen Leute zu finden, auf die man sich verlassen kann und überhaupt welche zu finden. Also insofern viel Glück. Aber bleiben wir noch ein bisschen bei dir. Da merkt man, okay, da setzt ein Fokus ein. Und wie ich das bisher so bei dir, wie du das erzählst, ist Hamburg schon eine gute Partnerin für dein Leben, oder?
Ja,
oder denkst du manchmal, du hättest nach Berlin ziehen sollen?
Nee, um Gottes Willen. Also ich hatte mal kurz den Gedanken, nach Berlin zu ziehen, weil ich da auch viele Freunde habe oder hatte auch. Und aber Berlin ist mir zu groß, ich bin ein sehr energetischer Mensch. Ich lebe sehr energetisch, deswegen wohnen wir jetzt auch auf dem Land, damit ich da in meine Frequenzen kommen, weil jede Begegnung mit jedem Menschen ist ja sehr, macht ja was mit einem. Und das habe ich ja nun mal jeden Tag hier in Hamburg, in meinem Salon. Und Hamburg ist für mich, ich sage immer so liebevoll, das ist meine Arbeitsstätte. Also ich versuche so oft wie es geht nach Freiburg zu düsen, um da einfach ein bisschen in den Bergen zu sein, im Schwarzwald. Meine Mom wohnt da in so einem Kurörtchen im Schwarzwald und da kann ich mich dann richtig wieder auftanken. Wie gesagt, mein Mann und ich sind außerhalb nach Hamburg gezogen. Wir wohnen auch mitten im Wald. Ich brauche das total, diese Oase. Und wenn ich dann nach Hamburg reinfahre, über die Elbbrücken rüber, dann sage ich, okay, das ist jetzt Business. So, deswegen fällt es mir auch schwer zu sagen, was ist dein Lieblingsplatz in Hamburg? Weil ich in Hamburg gar nicht so viel mich aufhalte. Also eher zum Arbeiten und nicht jetzt, um irgendwie Freizeitaktivitäten zu tun. Aber es gibt einen Platz, den ich richtig, richtig toll finde. Das ist hier Strand Pauli, der Beachclub. Den finde ich richtig toll.
Den Blick aufs Wasser, ich glaube, das hast du nach deinem Umzug von St. Pauli hin jetzt hier direkt an den Fischmarkt. Mm. Ich glaube, wir sind offiziell hier auch noch St. Pauli. Oder
ja.
Ist das schon, ja, ne?
Also Altona, St. Pauli, das ist gerade so die Grenze hier.
So in der Mitte, ne? Das ist, glaube ich, etwas, was dich sehr motiviert hat, hierher zu ziehen, oder?
An ja, das Lustige ist, ich vor 8 Jahren wäre ich eigentlich schon hier, genau in den Laden gezogen. Der stand damals schon zur Auswahl. Aber das hat damals nicht sein sollen und nicht geklappt. Und dann bin ich ja in den Laden in der Hainheuerstraße, wo ich dann 8 Jahre war. Und jetzt hat das Schicksal entschieden, dass es jetzt Zeit ist. Total abgefahren. Das war so eine Fügung, wo ich gesagt habe, okay, wenn das jetzt klappt, dann ist das eben diese Fügung, ne? Also verrückt.
Fügung ist, glaube ich, etwas, woran du sehr glaubst als energetischer Mensch. Welche Fügung hat dich und dein Mann Björn zusammengebracht? Weil der kommt ja eigentlich, das finde ich so spannend, an eure Beziehung aus einer ganz anderen Blase. Und ich glaube nicht, dass der unbedingt in der ersten Reihe tanzen wollte in seinem Leben, also sprich auf die Bühne, oder? Also was hat euch zusammengebracht und verbunden?
Also da glaube ich auch total an eine Seelenverwandtschaft und an eine Fügung vom Schicksal. Ich habe einfach, ich war wirklich immer auf der Suche nach der großen Liebe und war so die Romantikerin oder bin ich auch immer noch mit heiraten, Kinder, Häuschen, ne, würde man ja immer nicht denken, aber so ist es. Aber eben, ich wollte es halt nie spießig, ne? Also jeder soll ein Freigeist sein und ich sag mal, gemeinsam frei sein. Und ich hatte halt viele Affären tatsächlich. Ich habe mich immer in die Typen verliebt. Die haben aber, ne, so nach dem Motto, jetzt habe ich das gekriegt, was ich wollte und Tschüssikowski. Mhm. Und ich habe da immer sehr drunter gelitten. Also meine ganzen Kunden und Kundinnen, die wissen das, meine Ängsten. Die haben immer gesagt, Bella, hast du Liebeskummer? Nee, heute nicht. Wieso? Ja, dann schneidest du immer so toll. Ich so, na toll.
Aus Liebeskummer heraus kommen ja, die besten Songs Emotionen, und die besten ja. Schnitte.
Naja, und dann ich hatte dann wieder so einen Idioten, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich echt mit dem Universum, habe ich echt geschüpft und habe gesagt, also es reicht mir langsam, ja. Ich möchte bitte den Mann fürs Leben kennenlernen und wenn du mir schon einen nach dem anderen vor die Tür stellst, dann stell mir jetzt den richtigen. Der für mich bestimmt ist, der zu mir passt. Ich werde auch keine Wunschliste mehr schreiben oder mir meinen Mann vorher backen oder so. Da gibt's ja so ein paar Anleitungen bei so Frauen-Podcasts und was weiß ich nicht und Tipps und hast du nicht gesehen. Da habe ich gesagt, ich lasse das alles weg. Ich sage jetzt, ich öffne mich der Fügung und der für mich bestimmt ist, der wird kommen. Und 3 Tage später oder 2 Tage später sogar stand Björn da. Und da habe ich noch zum Universum gesagt, der jetzt? Echt jetzt? Weil er Handwerker, ziemlich klein, überhaupt nicht dieses, ich hatte nämlich vorher immer Musiker und auch Rockstars und immer Narzissten eigentlich, ne?
So also, kleine Alphatiere.
Mhm. Und wenn dann 2 Alphatiere zusammenkommen, dann musste ich immer zurückstecken, weil ich war ja auch die Liebe wollte und die so ein bisschen in dieser Abhängigkeitsspirale war. Und das tat mir überhaupt nicht gut. Naja, und dann war Björn da und im Endeffekt, war das wie eine Seelenverbindung. Also das war, die Seelen wollten sich treffen. Das ist irre. Ja, und seitdem sind wir ja unzertrennlich.
Du wirst sein Leben auf jeden Fall kräftig durcheinander gewirbelt haben.
Ja, ja. Der hat mehr zu tun als vorher. Der ist jetzt wirklich ausgepowert, jeden Abend völlig fertig.
Ich glaube, eine Beziehung, die dich noch sehr geprägt hat und die sehr eng ist, ist die zu deiner Mutter, oder?
Mhm.
Ja. Wie viel Vorbild ist die neben Gwen Stefani?
Oh, meine Mama ist natürlich das absolute Vorbild. Vor Gwen Stefani noch, richtig, stimmt. die ist ein sehr großes Vorbild, weil die war immer schon Kämpferin. Die ist vom Sternzeichen Löwe oder Löwin. Und die hat immer gekämpft. Die ist ja auch damals vor der Wende, vor der Grenzöffnung sind wir ausgereist. Die wollte immer reich sein und frei sein. So, und in der ehemaligen DDR durfte man ja weder reich sein noch frei sein. Deswegen war sie immer schon ein sehr großes Vorbild für mich, ja. Und auch jetzt unterstützt mich immer schon in meiner ganzen Karriere. Manchmal mehr, manchmal weniger, so wie es halt geht, bei ihr auch, ne? Und das Wichtigste ist aber nicht das Geld oder was ich da finanziell auch hier und da bekommen habe als Unterstützung, sondern eher der Zuspruch. Und der Glaube an einen selber, ne? Weil wir wissen auch, wie es ist, von wenig zu leben. Ich sage immer, meine Mutter ist halt, ich sage jetzt mal einen Spruch, den sie immer sagt, sie weiß ganz genau, wie es ist, Kit aus dem Fenster zu fressen. Das ist halt der Ossi. Also wir wissen das schon, ne, wie das ist, aber wir kennen halt auch die andere Seite, wenn es dann wieder bergauf geht. Und trotzdem ist ja die Kunst des Erfolges ist oder eines glücklichen Lebens ist, in den Zeiten, wo du nicht viel hast, auch glücklich zu sein und dankbar. Und das ist halt diese Philosophie habe ich von meiner Mutter sehr mitbekommen, ja.
Da sind wir bei der Definition von Erfolg. Ist Erfolg dasselbe wie berühmt sein oder was ist Erfolg im Leben der Belladonna?
Also Erfolg ist für mich, es heißt ja auch Erfolgen, ne? Daher kommt es ja, wenn du etwas vorlebst, dann erfolgt darauf die Konsequenz deiner Taten oder deines Gedankens. Und natürlich heißt Erfolg auch für mich, wenn ich was Gutes vorher gepflanzt habe, dann kommt die Saat und hoffentlich eine blühende Blume und nicht was Verdorrtes, was nicht funktioniert. Aber das gehört halt auch dazu.
Manchmal kommen blöde Insekten oder Schnecken, die fressen einem das weg.
Genau. Und dann muss man halt sagen, okay, I try it again, nicht aufgeben, Kopf hoch, weiter Krone richten. Ne? Diese typischen Sprüche, die haben da schon ihre Berechtigung, sage ich mal. Und das sind auch Sprüche, mit denen ich mich auch teilweise über Wasser gehalten habe, vom Mindset und so. Ne? Also das, aber diese Dankbarkeit in allem, auch wenn es dir mal schlecht geht oder wenn was nicht klappt, einfach zu sagen, okay, ist nicht für mich jetzt angedacht, wie damals auch mit dem Laden, kommt vielleicht zum anderen Zeitpunkt. Ne? Also das muss man wirklich also anfangen, da so zu denken. Und ja, das mache ich schon sehr, sehr lange. Und dadurch habe ich dann eben trotzdem ein glückliches, erfreudiges Leben.
Würdest du dich jetzt Königin des Wiederanfangs oder der Neuanfänge bezeichnen?
Ja, das ist ja, ich bin ja Skorpion, ne? Das ist immer die Verbrennung wie der Phönix aus der Asche. Das ist ja absolut mein Lebensinhalt quasi. Damit habe ich mich schon sehr, sehr tief beschäftigt. Sterben und Leben. Der Skorpion, der steht für Sterben, Dinge gehen lassen, zu Ende, also es ist vorbei und Neuanfangen immer wieder.
Hallo, ich bin Regine Marxen, Host dieses Podcasts und ich habe einen kleinen Tipp für euch, bevor es weitergeht. Alle zwei Wochen stellen wir euch in diesem Podcast besondere HamburgerInnen und Hamburger vor. Noch mehr Menschen, die Hamburg prägen, lernt ihr in unserem Magazin Der Hamburger kennen. Laut oder leise, schrill oder ganz unauffällig, Hauptsache echt. Wir schicken noch echte FotografInnen und AutorInnen los, die für euch die Storys recherchieren und festhalten. Nix mit KI. Viermal im Jahr erscheint der Hamburger im großen Format als Coffee Table Magazin. Wer möchte, kann unser Magazin ganz einfach abonnieren, den Newsletter bestellen oder einfach direkt im hauseigenen Kiosk in der kleinen Rast stöbern. Echter geht's nicht. Verlinken wir alles in den Shownotes. Und jetzt zurück zum Gespräch.
Ich empfinde dich als sehr furchtlos, weil du auch Dinge machst, die andere vielleicht nicht sofort machen würden. Wir kommen gleich auf das Festival zu sprechen, das ja erstmal auch ein Invest ist. Und viele Dinge, die du gemacht hast, eigene Shows, die du konzipiert hast, um ein Album anzukündigen, Videodrehs und so, das kostet ja auch ein erster. Das ist ja nur der Anfang. Es kostet erstmal. Das ist für viele schon die erste Hürde, ins Risiko zu gehen. Das ganze andere erstmal weggelassen, was dann noch dazu kommt an emotionaler Last oder so. Was macht dir Angst oder bist du auf allen Ebenen furchtlos?
Nee, also furchtlos komplett würde ich jetzt nicht sagen. Ich bin sehr mutig. Das ist, ich sage immer, wo der liebe Gott den Mut verteilt hat, stand ich ganz vorne. Hab geschrieben, hier. Weil manchmal denke ich dann auch, oh, Bella. Jetzt halt dich doch mal zurück und sei doch mal ein bisschen vorsichtiger. Aber es geht nicht. Also das ist wirklich, ich bin super mutig. Dann habe ich eben diese mutige Mama, die dann mich auch immer noch bestärkt. Ja, wir machen das jetzt und also ich habe schon auch Angst, also finanziell mäßig ist das immer die größte Angst. Jetzt nicht, ich habe nicht so Angst, mit meinen Auftritten zu versagen, weil ich einfach weiß, ich liefere ab, ich trainiere dafür viel, ich bereite mich vor. Ne? Da bin ich jetzt mittlerweile sehr confident und weiß so, okay, das kriege ich hin. Aber das ist halt immer das Geld. Es ist natürlich das. Ne? Aber auch da habe ich gelernt und gemerkt, bisher alle Projekte, die wir gemacht haben, wir haben es geschafft aus eigener Kraft. Also sei es dann durch die Ticketverkäufe, durch Sponsoren, die wir selbst akquiriert haben. Ne? Also ich habe mir auch mal hier und da schon Darlehen aufgenommen. Das ist halt so. Also ein Nike oder ein McDonald's oder wer auch immer sein Unternehmen aufgebaut hat, hat meistens in der Miese angefangen. Ne? Das muss man sich nur mal diese Erfolgsstories durchlesen. Das mache ich halt auch, weil da steht es ja überall drin. Also jemand, der immer in seiner Komfortzone lebt und kein Risiko eingeht und ja, wie soll das funktionieren? Ne?
Du bewegst dich eigentlich jetzt schon wieder raus aus der Comfortzone, obwohl ich glaube, es gab schon zahlreiche Momente, wo du weit draußen warst, aber jetzt vielleicht gerade wieder. Du bereitest gerade ein Festival vor, das wird im August stattfinden, vom 28. bis zum 30. August.
Ja, mhm. 3 Tage.
3 Tage. Drunter ging es nicht. Andere starten erst noch mit einem Tag und dann weiten sie es aus. Bella sagt nie, ich mache hier 3 Tage volles Programm. Es ist das erste German Burlesque Festival. Du ziehst nationale, aber auch internationale Gäste hier nach Hamburg. Und das wird ein richtig fettes Ding. Wie sieht es gerade jetzt mit deinen Nerven aus? Wir haben jetzt, wo wir hier sitzen, ich sag mal fast Ende Juni, Juli, August, ist nicht mehr so lange hin, oder?
Ja, es ist furchtbar. Wie gesagt, vorhin habe ich ja schon angeteased, dass ich vor ein paar Wochen dachte, oh, ich verschieb's um, ja. Weil eigentlich hat man so viel Arbeit. Und ich muss auch gestehen, es ist größer geworden, als ich irgendwie dachte. Weil einfach noch 1000 extra Sachen dazukommen. Jetzt spielt noch eine Band draußen im Edelfettwerk. Dann haben wir jetzt Foodtrucks. Dann haben wir einen größeren Red Carpet. Dann haben wir jetzt einen Megastar mit an Bord. Also das nimmt jetzt so eine Form an, mit der habe ich einfach gar nicht gerechnet. Ne? Das war wirklich so, okay, wir machen 3 Tage, easy peasy. Habe ich ja auch schon in anderen Städten erlebt und in anderen Ländern, London oder eben das Berlin Burlesque Festival ist ja auch 2 oder 3 Tage. Also die machen das auch schon. Hamburg war, glaube ich, immer 2. Also das ist jetzt nicht unnormal. Deswegen dachte ich, okay, das kriegen wir hin. Aber jetzt wird es halt, nimmt es natürlich Form an, wo ich sage, ich bin stolz drauf, ich finde es toll, aber es ist wirklich das größte Projekt, was ich je angefasst habe. So, das heißt, nerventechnisch geht es ein bisschen Rollercoaster-mäßig am Tag. Also im Moment bin ich ganz ruhig, es ist okay, aber es gibt dann eben auch Momente im Tag, wo ich total übersteuert bin, adrenalinmäßig, wirklich so Schnappatmung und völlig fertig dann am Ende des Tages bin, weil da viele Entscheidungen gefällt werden. Ne?
Mhm. Dein Stargast,
ja.
Den hast du heute schon erwähnt. Sag ja. Den Namen nochmal.
Ja, wir sind ganz, ganz stolz, mein Team und ich, dass wir Dieter von Teeth, the Queen of Burlesque, als Stargast haben. Ja, das war eine Geburt, weil wir wochenlang einfach halt auch, ja, wir mussten halt auch, es ging immer hin und her, wie teuer, was wird bezahlt, dies, das, die wollen eine Anzahlung, die wollen dies, wo holen wir das Geld her, wir brauchen jetzt schon, also das war wirklich so ein sehr, man muss auch mit sich dann kämpfen oder überlegen, schaffen wir das, kriegen wir überhaupt so viel zusammen, was haben wir dann für einen Mehrwert, was machen wir dann, wie, also das ist ja sehr, sehr aufwendig in der Emotionalität und dann eben Entscheidung treffen und wenn du dann die Entscheidung getroffen hast und alles unterschrieben hast, dann gibt es ja kein Zurück mehr.
Nee.
Nee, dann ist das Kind im Brunnen gefallen und jetzt fühlt sich's aber ganz gut an.
Also erstmal begeistert zu sein von seiner eigenen Idee ist ja schon mal ein guter Anfang. Was soll denn die Leute vor Ort begeistern? Also was erleben die da und wie verlassen die?
Also die erleben auf jeden Fall eine sehr hohe Vielzahl an Künstlern. Also wir haben insgesamt 30 International Artists. Die kommen teilweise aus Australien, USA, Neuseeland, Slowakei, Niederlande, ja, Deutschland natürlich. Also richtig toll. Das ist ein richtig tolles Line-up ist es geworden. Dann haben wir ja die Welcome-Party im Bunny Burlesque bei Olivia Jones. Da wird eben Dieter von Teeth zu Gast sein. Dort haben wir auch ein Special Meet and Greet. Nur 30 Tickets kann man da erwerben. Und da wird halt Red Carpet sein und die Headliner treten auf. Also wir haben auch tolle, da haben wir eben Boylesque, Queerlesque, und Burlesque halt dabei. Und ja, wir haben zum Beispiel dann bei der Gala, das ist der Freitag, das ist das Größte, das ist das Hauptevent. Da haben wir Walking Acts, ein Zauberer, eine Wahrsagerin, Fotostations, eine Beauty Lounge, natürlich verschiedene Stände, wo man eben auch Burlesque-Accessoires kaufen kann. Dann haben wir eine prominente Jury, bestehend aus 4 bis 6 Leuten, das wissen wir noch nicht ganz genau. Dann haben wir sogar eine Videobotschaft von Dieter von Teeth, weil sie wird leider an dem Tag nicht dabei sein, aber sie kürt quasi den Award-Winner, genau, des Abends. Das heißt, wir haben auch eine Competition. Dort treten halt die Professionals gegeneinander an. Und dann haben wir auch noch ein ganz tolles extra Highlight. Und zwar werden wir die Geschichte der deutschen Burlesque mal nochmal, wie sagt man das, nochmal aufführen, so nicht aufführen, sondern also darüber 20 Minuten ungefähr berichten. Wie war überhaupt die Entstehung? Wer waren die ersten Burlesque Girls jetzt in den 2000ern? Ja, das finde ich total schön, dass man da nochmal so drauf eingeht, dass das Publikum einfach ein bisschen auch was dazulernt.
Ja.
Dann haben wir eine schöne Aftershow-Party, die wird unterstützt von Obsession the Club. Das ist alles im Edelfeldwerk, also das geht dann von 19 Uhr bis 3 Uhr nachts oder 4 Uhr nachts, kommt drauf an, wie wild die Party ist dann. Genau, und dann haben wir noch den Samstag im Nordspeicher, wieder auf St. Pauli. Und dort werden die Newcomer auftreten, auch wieder international. Und dann haben wir noch die Comedian Anna Gänger, die Kiezgängerin. Und wir haben noch ein Special, da kriege ich jetzt Gänsehaut. Und zwar haben wir tatsächlich die älteste Burlesque-Tänzerin Deutschlands ausgekramt.
Fantastisch.
Die wird jetzt 78, mit der habe ich mich neulich getroffen, Mandy.
Wo lebt Mandy?
Die lebt hier Ecke St. Pauli.
Ach Quatsch, wirklich?
Und die ist damals im Safari-Club und so aufgetreten.
Ach, wie großartig.
Und genau, und mit der gehen wir jetzt auch demnächst in die Werbung. Also da wird sie angekündigt. Und die hat einen Special-Auftritt dann an dem Newcomer-Abend. Und dann feiern wir alle die Aftershow-Party in der Nachtwache unten bis 5 Uhr morgens. Also wir haben ganz viele Aftershow-Partys, eine Pre-Party. Ach, und dann haben wir noch Workshops. Genau. Ja, wir haben Burlesque-Workshops. Einmal von Chris O., der ist ja eher im Boylesque unterwegs. Dann haben wir einen Feather-Fan, also Federfächer-Workshop und einen Burlesque-Stuhl-Chair, also Burlesque-meets-Chair-Workshop. Und dann haben wir noch einen Cocktail-Mix-Workshop von der lieben Betty aus dem Chuck Club und einen Zauberer-Workshop in meinen Räumlichkeiten hier im Stand by Me. Genau, die ganzen Infos findet ihr dann auch auf der Webseite.
Planst du danach in Urlaub zu gehen?
Ja, es wird dann Zeit, aber ich habe tatsächlich erstmal noch ein Engagement. Ja, ich brauche das dann auch dringend. Aber ich bin tatsächlich Ende September eine Woche wieder auf der AIDA gebucht. Die haben ja jetzt auch Burlesque fest mit in ihrem Programm. Und da bin ich dann nochmal weg. Da kann ich aber meinen Mann Björn mitnehmen. Da freuen wir uns schon drauf. Und dann werde ich wahrscheinlich mit meiner Mama im Oktober eine Woche in so ein Retreat, Frauenretreat-Urlaub gehen.
Um dann doch mal Luft zu holen, ja, weil auch eine Bella muss mal Luft holen, oder?
Ja, Luft und absolut.
Also. Okay, und was gibt dir jetzt gerade Energie, um das alles durchzuhalten? Gibt es diese Momente, die du dir schaffst, wo du mal durchatmest, um zu sagen, so, puh.
Ja, jeden Tag, ne? Ich mache jeden Tag. Also ich war heute Morgen auch schon in dem Wald laufen und mache Yoga. Gestern Abend habe ich eine schöne Zeremonie für mich gemacht. Ja, also ich mache halt spirituelle, spirituelle Treatments für mich selber. Da brauche ich jetzt nicht in ein Yoga-Studio gehen. Das brauche ich alles nicht. Ich mache das alles. Ich habe ja eine Ausbildung zur Mondpriesterin und bin da halt mit der Natur sehr verbunden und habe da so meine Tricks, die ich mache oder meine Anwendungen, sagen wir es mal so. Bäume umarmen ist schön, Erdung, mit nackten Füßen auf dem Rasen einfach mal für 4 Sekunden stehen, das entladet schon ganz schön.
Erdung ist ein schönes Stichwort, weil ich kann mir vorstellen, manchmal ist es wirklich schwer, die Balance zwischen diesem aufregenden, flirrenden Glitzer, das irgendwie in deinem Leben ja ist, und dieser geerdeten Dasein, diesem geerdeten Dasein, das du ja auch irgendwie anstrebst, zu finden, oder?
Ja, es ist immer, it's all about the balance, ne?
Ja.
Also du kannst nicht, wenn du immer nur oben fliegst, das ist ja eine energetische Sache. Das ist so aufregend, da sind so viele Menschen mit beteiligt, du musst so viele Gespräche führen, so viele Emotionen mit ausgleichen oder kriegt man ab. Und wenn man dann nur da hängt, dann manche brauchen dann Alkohol, um runterzukommen oder ein Joint oder was weiß ich. Und ich versuche es, ich trinke auch gerne mal abends ein schönes Glas Wein, das ist es nicht, aber ich versuche das wirklich dann eben mit Erdung, mit der Natur und mit solchen Mitteln halt in den Griff zu kriegen, weil das ist schon herausfordernd, ja.
Wenn du jetzt selbst dein Drehbuch, also das Drehbuch deines Lebens schreiben könntest, wie würden denn ab jetzt die folgenden Stationen aussehen? Was planst du denn weiterhin?
Also ich schreibe ja mein Drehbuch, das mache ich ja für mein Leben. Ich mache mir immer einen Plan, ich schreibe quasi mein Drehbuch. Und das nächste wäre tatsächlich, dass wir das Burlesque-Festival im besten Fall nächstes Jahr wiederholen. Dann würde ich gerne alle 2 Jahre an den Start gehen, aber gerne, also wir sind da intern am Überlegen, machen wir es gleich nächstes Jahr wieder oder nicht. Kommt jetzt ein bisschen drauf an, wie es abgelaufen ist und wie die Menschen das aufnehmen. Ne? Und das nächste wäre dann, ja, ich habe so viele Pläne und jetzt fällt mir nichts ein. Also Moment. Also auf jeden Fall den Salon auf ein höheres Level zu bringen, dass der auch selbstständig laufen kann, dass ich da mehr raus kann. Dann nächstes Jahr steht Las Vegas auf dem Plan. Wir wollen, mein Team und ich, meine, also drei Tänzerinnen habe ich mittlerweile, wir wollen nach Las Vegas in the Burlesque Hall of Fame und dort quasi auftreten. Da sind wir auch gerade dran, das am besten medial begleiten zu lassen. Dann wieder das Festival. Dann möchte ich irgendwann eine Halloween-Party wie Heidi Klum. Und dann bringen wir auch noch Musik raus und dann doch irgendwann das Album.
Lange angekündigt.
Ja. Und dann in 2-3 Jahren dann eben doch die Kinder. Und dann schreibe ich auch gerade noch selber an der Netflix-Serie. Also da mache ich gerade auch noch das Drehbuch. Also das ist total verrückt.
Wenn die Menschen jetzt zu diesem Festival möchten, zu dem German Burlesque Festival, sie bekommen Karten im Internet?
Genau, bei Eventim Light oder also quasi über unsere Webseite, Instagram, überall ist der Link drin. Mhm. Ja. Bei dem ersten Tag des Bunny Burlesque haben wir einen Einheitspreis für 49 Euro. Da kommt dann immer ein bisschen Ticket-Fee noch dazu, 2-3 Euro, aber 49 ist das. Und dann eben plus die 30 Ticket Meet and Greet mit Dieter von Thies ist eben hochpreisiger. Und dann bei der Edelfett, bei der Gala, bei der Edelfettwerk-Gala fangen wir, glaube ich, auch mit 59 an. Und das geht dann eben bis 139. Allerdings sind die Tickets dann schon für die Tische vorne. Da haben wir natürlich auch nur so ein paar, ganz wenig. Die sind auch schon fast alle weg.
Es klingt auf jeden Fall nach einer Menge Spaß und man nimmt auch eine Menge mit an Zusatzwissen. Das finde ich ganz toll, dass ihr das Ganze auch noch untermauert, damit man so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, dass hinter diesem ganzen Spaß, glaube ich, auch eine große Philosophie steckt. Ne?
Ja, natürlich. Das ist ja wirklich ein kulturelles Erbe, was wir weitertragen. Und das hat auch viel mit Emanzipation damals zu tun, weil noch mal kurz, um auf die Geschichte der Burlesque zurückzukommen, 1920, also in den 20ern, gab es den ersten Hype, 1950 roundabout, dann den zweiten in New York. Und damals haben die Frauen das in den 20er Jahren neben der Prostitution als Mittel genommen, um aus der typischen Mann-Frau-Kind-Rolle aussteigen zu können, also quasi selbst sich zu finanzieren und sich selbst ein Einkommen zu schaffen. Ja, es gab ja eigentlich nur die Prostitution und Burlesque war halt nochmal ein weiteres Mittel, ohne sich ganz ausziehen oder anbiedern zu müssen, in Anführungsstrichen für die Männer, dass man dann sagen konnte, okay, damit habe ich mir ein eigenes Standbein aufgebaut. Das war auch ein Schritt der Emanzipation. Und wir in dem Moment, wo es Burlesque-Festivals, Events gibt, Auftritte, Workshops, also alles, was dazu beiträgt, das kulturelle Erbe der Burlesque am Leben zu halten, ist halt eben toll für uns als Burlesque-Community. Was ich erreichen wollte mit dem Festival, wie gesagt, es gibt deutschlandweit sehr viele Festivals schon, München, Köln, Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, gibt es überall schon. Was mir am Herzen lag, ist, dass es ein Festival von Artists für Artists ist. Also ich habe auch Heroin Artists, die erste Burlesque-Agentur Deutschlands mit an Bord. Die kümmern sich um die Betreuung der ganzen Künstler im Vorfeld und auch während des Festivals. Und ich spann halt auch eine Sadie Moyes, die Headliner ist sehr mit ein. Sheila Wolf, die ja führende Veranstalterin ist von vielen Burlesque-Festivals in Deutschland. Und ich möchte halt gern, dass es nachher auch Meet and Greets zwischen dem Publikum und den Künstlern am Festivaltag selber gibt. Deswegen habe ich auch alle Künstler, die an dem Festival auftreten, die dürfen überall umsonst mit rein, dass die Künstler einfach partizipieren an den eigenen Showtagen und bei den Aftershow-Partys, dass die Künstler sich miteinander connecten können, dass das Publikum sich mit den Künstlern connectet, dass es so einen Austausch gibt und nicht, okay, hier ist heute Abend die Show, danach ist Feierabend und tschüss.
Okay, wir nähern uns dem Ende. Es gibt eine letzte Frage, die jedem Gast in diesem Podcast gestellt wird. Und zwar, stell dir vor, du hättest noch 24 Stunden hier in Hamburg. Du müsstest dann die Stadt für längere Zeit verlassen. Und in diesen 24 Stunden würde mich interessieren, was du hier alles treiben würdest.
Okay. Also ich würde, glaube ich, ein paar, hier Uwe Christiansen zum Beispiel oder Chuck Club, ich würde auf jeden Fall 2-3 gute Drinks trinken. Dann würde ich zum St. Pauli hier Beachstrand runter, was Gutes essen und die Elbe nochmal schön genießen. Dann würde ich vielleicht einen Spaziergang durch Planten und Blumen machen und was würde ich noch machen? Weil Bali oder also auf jeden Fall nochmal kurz in die Sauna. Solche Sachen würde ich, glaube ich, machen.
Thank you.
Das war Belladonna. Ich hoffe, dieses Gespräch hat euch so viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ja, teilt eure Freude, indem ihr den Podcast euren Freunden und eurer Familie empfehlt. Absolut erwünscht, ja beglückend sogar, sind Mails von euch mit Fragen, Themenideen, Anmerkungen. Mail hello@soundsandpods.studio findet ihr auch in den Shownotes. Wir hören uns wieder am 15. August. Am besten abonniert ihr den Podcast, dann verpasst ihr keine Folge mehr. In 2 Wochen serviert mein Kollege Boris Rogosch wie gewohnt noch einmal kulinarischen Hörstoff. Und damit verabschiede ich mich für diese Folge. Grüß und Liebe gehen raus an unseren Sounds and Pods Postproducer Stefan Enrichkeit, an Laura Matta-Morisch, die das Cover-Artwork verantwortet, und an die Crew vom Hamburger. Und an dich. Klar, denn du bist eigentlich die wichtigste Person in diesem Podcast. Wir hören uns.
Dies ist eine Produktion von Sounds und Pods Hamburg, Studio für kreative Audioformate.